Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Willkommen zum Energate News Update. Heute ist der 15. März. Wir zeichnen am Freitagmorgen auf. Mein Name ist Christian Selus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
Moin, moin.
Carsten, ich gucke auf die Uhr, wir zeichnen auf, es ist 8.42 Uhr. Du warst heute schon aber aktiv, du hast schon dem Bundeswirtschaftsministerium zugehört, denn es gibt beim Klimaschutz eine frohe Kunde.
Ganz genau. Wer sich noch erinnert, als diese Regierung startete und auch dieser Minister startete, da gab es eine große Auftaktinventur oder so hat er das genannt, Pressekonferenz mit Robert Habeck. Und da hat er eben auch mit einigen Grafiken, die er da in der Bundespressekonferenz gezeigt hat, verdeutlicht, dass es eine Klimaschutzlücke gibt, bezogen eben auf die beschlossenen Ziele für CO2-Einsparungen bis zum Jahr 2030. Da ist das Ziel -65%. Und damals, 2021, war eben sozusagen, wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre, hat man eben in dieser Anfangsinventur festgestellt, man erreicht nur 49%. Also es gibt eine Deckungslücke, die betrug in Zahlen ausgedrückt 1.100 Millionen Tonnen CO2. Daraufhin hat die Regierung ja jetzt einiges auf den Weg gebracht. Osterpakete beispielsweise, also ein beschleunigter Erneuerbarenausbau, Wasserstoffhochlauf, Programme für Industrie und so weiter. Natürlich auch das ganze leidige Thema Wärmewende bzw. Heizgesetz. Das sind alles Maßnahmen, die eben darauf die man vor diesem Hintergrund beschlossen hat. Und jetzt gibt es eben eine neue Projektion, also sozusagen eine Berechnung, wie sich die CO2-Emissionen in Deutschland entwickeln. Die wurden heute nochmal vorgestellt. Das hat der Minister gemeinsam mit dem Umweltbundesamt gemacht. Und gleichzeitig auch nochmal einen Blick auf 2023 geworfen. Und also die Vorausschau fällt eben so aus, dass diese Lücke, die man mal festgestellt hatte vor 2 Jahren, dass die jetzt geschlossen werden kann, also man kommt auf -64% im Jahr 2030, vorausgesetzt, alles läuft nach Plan, also alle Programme, alle Gesetze, die man beschlossen hat, können wir gleich nochmal drauf gucken, werden auch wirken, also dazu zählt zum Beispiel ein erneuerbaren Anteil am Strom von 80% dann im Jahr 2030, da sind wir jetzt natürlich noch nicht, wir sind jetzt über 50%, aber wenn eben alles das, was man sich vorgenommen hat, so umgesetzt wird, dann wird man dieses Ziel erreichen. Auf 2023 wurde eben auch nochmal genauer eingegangen. Da ist eben ganz interessant, also grundsätzlich die schlechte Nachricht da ist, dass ein großer Teil der CO2-Ersparnis im letzten Jahr daher kam, dass die energieintensive Industrie eben schlecht lief, also Alu- oder Stahlproduktion. Das ist natürlich keine gute Nachricht, weil die Preise einfach zu hoch waren für diese Unternehmen und deswegen haben die einfach weniger produziert. Der Gesamtbedarf sank. Im vergangenen Jahr war es auch so, das war auch in den Vorjahren schon so, dass der Energiesektor eben große CO2-Ersparnisse erbracht hat, also ungefähr 2/3 der zusätzlichen CO2-Reduktion im vergangenen Jahr kommt eben aus dem Energiesektor. Das liegt eben daran, dass der Bedarf gesunken ist. Was aber auch ganz interessant ist, es wird ja immer wieder erzählt, wir wären jetzt durch den Atomausstieg vor allem auf Kohle umgestiegen. Das stimmt so nicht. Im vergangenen Jahr war es im Gegenteil so, dass das Gas wieder eine größere Rolle gespielt hat. Das hängt eben auch mit der Preisentwicklung zusammen. Die Preise für Gas sind ja nach dem Krieg gegen die Ukraine wieder gesunken. Das hat sich ausgewirkt. Die Kohle mit steigenden CO2-Preisen wird unattraktiv. Deutschland hat auch mehr Strom importiert. Da hat allerdings das Umweltbundesamt auch nochmal darauf hingewiesen, also die Emissionen einmal, die über den Import anfallen, die fallen natürlich in dem jeweiligen Land an, also die gehen nicht auf die deutsche Bilanz ein, aber 60% des importierten Stroms waren auch erneuerbare, also auch ein wachsender Anteil, weil eben andere Länder ja auch Energiewende machen. Klar, ein bisschen war auch Kohlestrom und auch Atomstrom, aber eben der größte Teil waren Erneuerbare.
Das ist ja eigentlich schon auch ein Stück weit eine überraschende Nachricht jetzt, denn wenn man sich zurückerinnert, meistens war Robert Habeck recht zurückhaltend beim Thema Erreichen der Klimaziele für das Jahr 2030, weil die Lücke ja doch recht groß erschien und weil es natürlich auch zwei große Sektoren gibt, die ja auch bis zuletzt immer säumig waren beim Erreichen der Klimaziele. Das eine ist der Wärmesektor. Da hast du gerade schon angesprochen, dass er da jetzt auf das Gebäudeenergiegesetz und andere Maßnahmen im Wärmebereich verweist. Das sind natürlich auch Maßnahmen, die jetzt aus seinem Hause kommen. Klar, auch da wird es noch ein bisschen dauern, bis das wirklich Wirkung entfalten kann. Und zweites großes Sorgenkind war ja immer der Verkehrssektor, auf den dann natürlich gerade auch der grüne Energieminister immer verwiesen hat, weil dort eben mit Volker Wissing ein FDP-Politiker an der Spitze des Ministeriums sitzt. Hat er auch zum Verkehrsbereich was gesagt?
Ja, also grundsätzlich ist es so, also um das nochmal einzuordnen, das ist ja eine Projektion. Ob es wirklich gelingt, wissen wir nicht. Das hängt eben davon ab, ob die ganzen Maßnahmen Wirkung zeigen und ob sie dann auch umgesetzt werden, auch von einer anderen Bundesregierung vielleicht. Es bleibt aber so, dass die Sektoren Verkehr und Gebäude eben Sorgenkinder bleiben. Also beim Verkehr bleibt es so, dass der seine Ziele wahrscheinlich nicht erreichen wird nach dieser Projektion. Also der Hochlauf der Elektroautos, der geht noch zu langsam. Es gibt ja das Ziel von 15 Millionen Elektroautos im Jahr 2030. Aktuell sind es ungefähr 1,5 Millionen. Also da muss noch einiges passieren. Die Kaufprämien wurden jetzt ja erstmal abgeschafft. Muss man sehen, wie sich das auswirkt. Im Gebäudesektor hat man jetzt, das war nämlich auch eine Frage, woher jetzt dieser Schwenk kommt, von den ursprünglich eher pessimistischen Annahmen zu dieser positiven Entwicklung. Und da hat das Uber eben darauf verwiesen, ja, also das Gebäudeenergiegesetz, was jetzt ja beschlossen ist, hat auch schon eine Rolle gespielt, weil man jetzt natürlich sich mal überlegen kann, wie dieses Instrument im Markt wirkt. Es hat ja erstmal dazu geführt, dass im vergangenen Jahr erstmal viele Leute sich noch neue Heiztechnologie eingebaut haben, nicht nur grüne, sondern auch Gastechnologien, aber auch viele Wärmepumpen. Und jetzt nach einem Marktrückgang Anfang dieses Jahres rechnet ja auch dann die Heizungsbranche damit, dass das dann irgendwann Wirkung zeigt, diese neuen Regeln. Das ist eben in dieser Annahme schon unterstellt. Aber es bleibt eben so, dass diese beiden Sektoren eben relativ träge bleiben. Bei der Industrie geht man eben oder muss man davon ausgehen, dass eben der erneuerbaren Zubau, der ja vorgesehen ist, eben auch dazu führt, dass da mehr Stromanwendungen zum Tragen kommen. Die andere Alternative wäre eben, dass die Industrie abwandert, aber das ist natürlich kein Beitrag zum Klimaschutz, den man haben will, weil dann einfach ja, Arbeitsplätze bedroht sind und eben auch Wirtschaftsleistung. Aber das Konzept des Wirtschaftsministeriums ist ja mehr erneuerbaren Strom in die Industrie bringen. Das wollen die Industrieunternehmen ja auch selber und da ist sicherlich ein Instrument, was ja auch in diese Woche vorgestellt oder gestartet wurde, sind die Klimaschutzverträge, also ein milliardenschweres Programm, was Industrieunternehmen dazu bringen soll, dass sie eben auf neue Technologien umstellen. Das Problem ist dabei natürlich, dass die sehr teuer sind, also dass die eben noch nicht wirtschaftlich sind, weil man ja konkurriert am Weltmarkt, beispielsweise bei Stahl oder auch bei Chemie, Glas, Papier mit Produkten, die woanders hergestellt werden, die eben mit herkömmlichen Methoden hergestellt werden. Und da ist es natürlich schwierig, dann eine Anlage aus einer Anlage, die sehr grün ist, Produkte herzustellen, die sind aber eben teurer. Und da greifen jetzt eben diese Klimaschutzverträge.
Ja, also der Industriesektor ist ja auch natürlich ein sehr großer CO2-Emittent in Deutschland, vor allem die energieintensive Industrie. Da gehört die Stahlindustrie dazu, hast du gerade gesagt, Glas, Chemie, Kupfer, Papierindustrie. Also wirklich die richtig großen Emittenten. Und um bei denen jetzt die Umstellung auf CO2-ärmere Prozesse anzustoßen, gibt es ja jetzt mit diesen Klimaschutzverträgen ein neues Förderinstrument. Du hast auch schon gesagt, ja, Milliarden stehen da in Aussicht. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie funktioniert dieses Prinzip überhaupt mit diesen Klimaschutzverträgen?
Grundsätzlich kann man sagen, das ist ein neuer Ansatz. Das hat auch, da hat auch der Wirtschaftsminister nicht mit Eigenlob gespart. Also er hat gesagt, ja, wir machen das hier fast weltweit zum ersten Mal, da merkt man, okay, die haben alle schon die Wahl im Blick, beginnt schon das Schaulaufen. Es ist aber tatsächlich neu. Und zwar soll das so funktionieren, dass sich ein Unternehmen, weiß nicht, eine Glashütte oder so, überlegt, okay, die Kosten meiner herkömmlichen Produktion, auch wenn ich die jetzt erneuerbare, sind so und so. Und wenn ich mir die gleiche Anlage, wenn ich die gleiche Anlage, eine identische oder eine Anlage hinstelle, die gleichen Produkte, aber eben auf Grundlage von Wasserstoff von erneuerbaren Energien hinstelle, dann kostet die mich so und so viel und kostet mich dann eben mehr. Dann vergleicht man diese beiden Preise, was sind die Mehrkosten der herkömmlichen Anlage zur grünen Anlage. Und diese Mehrkosten werden eben über diese Klimaschutzverträge über 15 Jahre gestückelt ausgeglichen. Da kommen dann immer noch so eine dynamische Komponente rein, dass man jährlich guckt, wie entwickeln sich die Preise für Strom, für grünen Wasserstoff und für CO2, weil natürlich grüner Wasserstoff auch noch teurer ist, soll aber billiger werden und er ist natürlich bei vielen Produktionsverfahren sehr wesentlich, also wenn man beispielsweise Gas durch grünen Wasserstoff ersetzt. Und diese Verträge sind eben beidseitig und man kann auch sagen atmend. Man hat diesen CO2-Preis, mit dem man in eine Auktion geht und sagt zu diesem, also ich brauche diese und diese Summe, um CO2 zu vermeiden und die günstigsten Anbieter sollen dann da zum Zug kommen. Das soll eben für Effizienz sorgen. Also wer sozusagen seine Anlage zum günstigsten Preis umstellen kann, der erhält dann einen Zuschlag und dann fixiert man einen Preis, den man sich dann jährlich anguckt. Wenn es dann so ist, dass die Kosten für Wasserstoff oder CO2 oder Strom sehr schnell sinken, anders als man angenommen hat, dann kann es sogar sein, dass die Unternehmen zurückzahlen müssen von dieser Summe. Also wie das bei einem Contract for Difference eben so ist, bei einem CFD. Umgekehrt entwickeln sich die Preise ungünstig, dann muss auch der Staat mehr draufzahlen. Also ist ein gewisses Risiko ist schon da. Klar, die Annahme ist natürlich jetzt vom Wirtschaftsministerium, dass durch den erneuerbaren Zubau da einiges passiert. Und die Summen sind relativ hoch. Die Unternehmen haben jetzt bis zum Sommer Zeit, eben diesen CO2-Preis für sich, also für ihr Angebot zu berechnen, mit dem sie in diese Auktion gehen. Dann geben sie Gebote ab. In einer ersten Runde können da Zuschläge von 4 Milliarden Euro vergeben werden. Das ist aber gerechnet eben über die 15 Jahre. Also man fixiert den Preis und dann werden die Mittel über 15 Jahre, so lange laufen die Verträge, ausgezahlt. Maximal kann man 1 Milliarde da pro Unternehmen bekommen. Es soll dieses Jahr noch eine zweite Runde geben. Da ist dann das Volumen schon 19 Milliarden Euro, was da zur Verfügung steht. Das heißt, in diesem Jahr insgesamt 23 Milliarden. Das ist schon sehr viel Geld für ein staatliches Förderprogramm. Insgesamt soll das mal einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag haben, dieses Programm. Das ist dann natürlich auch an einer zukünftigen Regierung, das fortzusetzen. Das kann diese Regierung jetzt erstmal natürlich nicht über 2025 hinaus beschließen. Und soll eben dann den großen Teil der Klimaschutzziele in der Industrie bewirken. Also zahlt dann eben auch wieder auf diese Projektion ein, über die wir eben gesprochen haben. Und Unternehmen können sich eben jetzt dafür bewerben. Und da muss man sehen, das Ministerium geht davon aus, dass es relativ viele machen, weil es in so einer Vorrunde schon 100 Interessenten gab. Aber eben, was eben neu ist, ist dieses Prinzip. Es werden keine Förderanträge geschrieben, soll eben sehr bürokratiebar sein. Das Einzige, was die Unternehmen leisten müssen, ist diesen Preis bestimmen und damit in die Auktion gehen. Und dann soll es auch relativ schnell gehen, weil das Programm ja schon beihilferechtlich genehmigt ist, dass man dann die Zuschläge bekommt. Und es ist dann natürlich auf globaler Ebene auch eine Antwort auf den Inflation Reduction Act in den USA, der ja auch immer als sehr bürokratiearm gelobt wurde, relativ einfach. Das sieht man hier eben auch. Also es können sich ja auch Unternehmen bewerben, die eben aus dem Ausland kommen. Die müssen dann natürlich ihren Sitz in Deutschland anmelden für ihre Produktionsanlagen und die hier aufbauen. Aber man kann auch auf der grünen Wiese mit einer Anlage in den Staat gehen.
Das ist ja auch schon ein Vorteil dieses Förderprogramms, dass es EU-rechtlich schon genehmigt ist. Es gibt kein langwieriges beihilferechtliches Genehmigungsverfahren mehr, wie es jetzt noch voraussteht bei der Förderung der grünen Kraftwerke. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein smartes Modell, so wie du es beschrieben hast, weil es gibt keine einmal festgeschriebene Förderung und die läuft dann über 15 Jahre, sondern die atmet und ist dynamisch und orientiert sich dann auch an Marktpreisen. Jetzt hat Robert Habeck bei der Vorstellung dieses Instruments ja auch ein Beispiel genannt. Also wer jetzt seine Produktion in der Industrie von Kohle auf Wasserstoff umstellt zum Beispiel, der kriegt dann da eben eine Förderung. Und das Modell geht jetzt über über 15 Jahre. Da kann man sich jetzt fragen, ob tatsächlich innerhalb der nächsten 15 Jahre die Marktpreise für Wasserstoff so weit runtergehen, dass am Ende das Industrieunternehmen drauflegen muss. Aber ich glaube, man hat schon auch ein Stück weit aus dem bisherigen Modell der erneuerbaren Förderung ja auch gelernt, weil da gibt es eben genau diese statische Förderung größtenteils. Und da haben wir ja gerade jetzt im Zuge der Energiekrise auch dann eine Diskussion über Übergewinne gehabt. Also da hat sich der Markt so gedreht, dass die Unternehmen, die eine Förderung erhalten haben, am Markt dann aber halt nochmal deutlich zusätzliche Gewinne erzielen konnten. Und das soll ja jetzt im Prinzip bei diesem atmenden System eben nicht der Fall sein. Denn wenn jetzt der Marktpreis angenommen zum Beispiel für Wasserstoff jetzt tatsächlich einfach sinkt und die Unternehmen nicht mehr nur die Förderung eigentlich nicht mehr brauchen, sondern besser abschneiden, dann gibt es tatsächlich auch eine Rückzahlung, was jetzt, glaube ich, auch durchaus im Interesse des Staates ist, weil diese Fördermilliarden, die werden ja auch aus dem umstrittenen Klima- und Transformationsfonds bezahlt, in dem ja die Gelder eigentlich auch knapp sind. Du hast jetzt ja eine große Summe genannt, aber muss man auch sagen, die erstreckt sich jetzt über 15 Jahre. Insofern sind diese Mittel dafür jetzt aktuell auch im Klima- und Transformationsfonds vorhanden.
Genau, wobei man eben sagen muss, es geht jetzt erstmal um die 23 Milliarden. Das war auch ein Kritikpunkt des BDI, also der deutschen Wirtschaft. Die haben dieses Programm sehr begrüßt, auch weil es bürokratiearm ist, haben aber auch gefordert, die Finanzierung müsste haushalterisch durch eine Verordnungsermächtigung beispielsweise gesichert werden. Das gilt dann jetzt nicht für das, was dieses Jahr abgeschlossen wird. Das ist dann natürlich verbindlich, ist ja ein unterschriebener Vertrag. Aber eben für die Zukunft, dass man dann für weitere Runden auch auf dieses Programm setzen kann, wenn man jetzt in den ersten beiden Runden nicht zum Zuge kommt, dass es eben da auch dann für die kommenden Regierungen eine Verpflichtung gibt, das weiter fortzusetzen. Die neue Regierung will ja auch Kraftwerke bauen, die vermutlich auch erst dann ans Netz gehen werden, wenn sie nicht mehr in der Konstellation regiert. Da sind auch noch viele Fragen offen, weil es bisher nur Eckpunkte gibt und du hast es gesagt, EU-mäßig fehlt da noch die Zustimmung. Das kann ja manchmal sehr lange dauern. Du hast aber diese Woche mit Thorsten Kramer gesprochen vom noch Braunkohlekonzern LEAG hier in der Lausitz, nicht weit von Berlin. Der war aber relativ optimistisch, dass das doch noch relativ schnell gehen kann, dass dann auch erste Kraftwerke ausgeschrieben werden, wie das vorgesehen ist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Thorsten Kramer als Vorstandsvorsitzender der LEAG das Wort Braunkohleverstromer für sein Unternehmen noch ganz gerne hört. Ich habe es aber in meinem Artikel auch genutzt, weil das ist die LEAG natürlich bisher eindeutig noch so, aber das Unternehmen arbeitet massiv am Umbau und dazu sollen einerseits die erneuerbaren Energien beitragen. Also ich glaube jetzt ab 1. April hat die LEAG noch so rund 7000 MW an Kohlekraftwerkskapazität am Netz und genau das ist die Größenordnung, die die LEAG bis 2030 auch in grünen Energien aufbauen will, vor allem Solarenergie und Windenergie, muss man sagen. Das Unternehmen hat natürlich einfach durch die Tagebauflächen richtig große Flächen verfügbar, wo dann auch entsprechend die grünen Technologien aufgebaut werden können. Das ist der eine Punkt und der andere ist das, was du ansprichst. Ja, die LEAG ist natürlich auch hoch interessiert daran, an den bestehenden Kraftwerksstandorten, wo heute noch Kohlekraftwerke laufen, dann künftig Gaskraftwerke, die perspektivisch auf Wasserstoff umgestellt werden, zu errichten und dort zu betreiben. Und es liegen immer noch nur Eckpunkte im Prinzip von der Bundesregierung vor. Haben sich alle gefreut. Endlich sind die da. Da haben nämlich alle Beteiligten auch wirklich lange drauf gewartet. Inzwischen gibt es jetzt die Eckpunkte im Vergleich zu dem ursprünglichen Vorhaben sind die Pläne auch ein bisschen geschrumpft. Es sind jetzt noch 10.000 MW, die in den ersten Auktionsrunden vergeben werden sollen. Ursprünglich waren da mal noch auch größere Zahlen genannt und da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und Es gibt grundsätzlich für dieses Instrument ja eigentlich auch schon so eine genehmigungsrechtliche Freigabe der EU-Kommission, aber dadurch, dass jetzt auch einfach an den Eckpunkten nochmal gedreht wurde, muss dieses Vorhaben, dieses Fördervorhaben auch nochmal ein EU-Hilfe- und ein EU-Beihilferechtliches Verfahren nochmal durchlaufen. Trotzdem ist Thorsten Kramer zuversichtlich. Er hat nämlich gesagt, er geht davon aus, dass auf jeden Fall noch vor dem Sommer, er hat eigentlich gesagt, sogar in den nächsten Monaten schon die erste Auktion starten kann. Also das ist einerseits, glaube ich, die Hoffnung, dass die EU da jetzt aufs Tempo drückt und andererseits aber auch bei ihm ganz klar der Ausdruck und die Erwartung, dass es da jetzt echt losgehen soll, weil diese 10.000 MW, die sollen halt bis 2030 in Betrieb sein. Wir sind 2024, das sind 6 Jahre. Das ist eigentlich genau die Zeit, die normalerweise die Errichtung eines solchen Gaskraftwerks mindestens benötigt. Also die Unternehmen scharren jetzt wirklich mit den Hufen, wollen loslegen. Thorsten Kramer hat auch gesagt, wir haben die Pläne bei uns in den Schubladen. Die LEAG hat 4 Kraftwerksstandorte. Sie haben an allen 4 Kraftwerksstandorten auch vor, Gaskraftwerke zu errichten. Und ja, da ist spannend, ob das jetzt eben tatsächlich so schnell geht. Wir haben hier auch im Podcast schon drüber gesprochen. Wir unterhalten uns natürlich auch so einfach in der Redaktion öfter mal drüber. Wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass das jetzt wirklich so schnell klappt. Ich habe auch gezielt da nochmal bei Thorsten Kramer nachgefragt und er sagt doch, er geht davon aus, dass das jetzt alles relativ schnell gehen wird, weil die Bundesregierung beziehungsweise konkret das Bundeswirtschaftsministerium ja jetzt auch die Zeit nutzen kann, um diese Auktionen entsprechend schon vorzubereiten. Und sobald das grüne Licht aus Brüssel da ist, könnte man im Prinzip sofort die Auktionen starten.
Wobei man da sagen muss, es gibt halt, also klar, Auktionen vorbereiten, aber es gibt auch jetzt, wenn man das Verfahren anguckt, wirklich nur Eckpunkte. Es gibt noch keine Ausformulierung. Alle warten ja auch darauf, wie dann diese Ausschreibung formuliert werden, genau, dass sie eben auch, das sagen dann alle, die müssen natürlich auch attraktiv sein, für die, damit da überhaupt jemand mitbietet. All das ist noch offen. Vermutlich wird es, wenn es da mehr Details gibt, auch nochmal so eine Art, also ein Branchenverfahren geben. Das dauert dann natürlich auch wieder Zeit. Deswegen bin ich da auch erstmal skeptisch. Du hast gesagt, die EU-Kommission müsste das dann schnell machen, ob dann da auch immer so die Interessen sind, das schnell zu machen. Man darf auch nicht vergessen, es gibt da auf europäischer Ebene ja auch noch eine Wahl. Das heißt, die EU-Kommission schüttelt sich dann ja sowieso immer noch ein bisschen durch. Ist natürlich nicht so, dass die gar nicht mehr arbeitet, aber das hat natürlich alles Einfluss. Aber klar, 2030 steht als Datum und der Zeitrahmen ist sehr knapp, eben wenn man die Bauzeit betrachtet. Es gibt grundsätzliche Kritik ja daran, du hast es erwähnt, das Volumen, was ursprünglich mal angedacht war, was man über diese Kraftwerkstrategie anreizen wollte. Das lag bei über 20.000 MW in verschiedenen Anlagenvarianten. Also da gehörten auch Hybridkraftwerke dazu und reine Wasserstoffkraftwerke. Jetzt sind es ja Gaskraftwerke, die man umstellen kann. Mit 10.000 MW, also deutlich, deutlich weniger. Und insbesondere aus NRW kam da schon vielfach Kritik. Der Kollege Ruben Bartke hatte ja da mit der NRW-Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubauer darüber gesprochen in dem Interview und die hat gesagt, naja, 10.000 MW, das kann wirklich nur der erste Schritt sein, weil NRW ja schon 2030 einen Vertrag geschlossen hat, sozusagen eine Vereinbarung mit RWE, die Braunkohleverstromung da und den Tagebau zu beenden. Das heißt, die haben noch ein bisschen mehr Druck als andere Bundesländer. Und jetzt gibt es auch eine Initiative des Landes NRW für die nächste Bundesratssitzung. Da hat sich Baden-Württemberg dem jetzt auch angeschlossen und die sagt eben auch, naja, also diese 10.000 MW, liebe Bundesregierung, die reichen nicht aus, wir brauchen deutlich mehr Instrumente. Klar lobt man da, dass es einen Kapazitätsmarkt ja geben soll, das steht ja in der Kraftwerkstrategie drin, aber die braucht auch wieder Zeit. Und bis da Anlagen kommen, die über diesen Kapazitätsmarkt angereizt werden, ist man nach 2030. Das heißt, das Ziel, was im Koalitionsvertrag steht, Kohleausstieg vielleicht schon 2030, wird damit dann auch fraglich. Also da kommt jetzt auch nochmal Druck aus den Ländern, dass die Bundesregierung da schnell und auch mehr macht. Ein Mittel ist das KWK-Gesetz, steht auch in diesem Antrag von NRW für den Bundesrat drin, dass die Bundesregierung das jetzt auch schnell novellieren soll. Das ist ja möglich, nachdem es da eben ein Urteil aus Europa gab, dass das keine Beihilfe ist, aber so richtig klar positioniert hat sich die Bundesregierung da nicht, ob sie das KWK-Gesetz noch novelliert, was ja auch eben KWK-Anlagen, die Strom, Wärme machen und eben auch Erzeugungsleistung bieten könnten, anreizt. Aber da ist auf jeden Fall der Druck jetzt auch aus den, also speziell aus NRW groß, dass die Bundesregierung da schnell nachlegt und auch mehr macht.
Ja, das Land Nordrhein-Westfalen verweist in dem Entschließungsantrag ja auf Zahlen der Bundesnetzagentur. Da wäre ja eine Größenordnung für die Gaskraftwerke, die auf Wasserstoff umgestellt werden sollen, von 17.000 bis 21.000 MW. Ja, das würde natürlich womöglich auch nochmal das Verfahren auf EU-Seite dann wiederum beeinflussen oder bremsen, wenn es da doch nochmal plötzlich andere Zahlen reinkommen. Und die Bundesregierung hat ja noch das Vorhaben in der Hinterhand, auch einen Kapazitätsmechanismus dann einzuführen ab 2028. Da hatte Staatssekretär Philipp Nimmermann ja auch in Bezug auf das KWK-Gesetz vor kurzem angedeutet, dass es da vielleicht auch nur eine Verlängerung des Förderrahmens für die KWK um ein Jahr gibt und dass die KWK dann über die Kapazitätsmechanismen sich künftig eine Förderung sichern muss. Der Entschließungsantrag der Bundesländer, der vor allem auch auf die Kraftwerksstrategie abzielt, der wird jetzt am 22. März, also heute in einer Woche, wird darüber abgestimmt. Da werden wir im Podcast dann nochmal drauf gucken. Das passiert aber sicherlich erst am Freitagnachmittag, da haben wir meistens schon aufgezeichnet. Aber wir halten das Thema natürlich im Blick. Ein Thema, das uns quasi Dauer beschäftigt und auch in Zukunft Dauer beschäftigen wird, das ist die Fernwärme. Die Fernwärme ist ja irgendwie auch der große Hoffnungsträger im Wärmebereich. Sind wir quasi wieder am Ausgangspunkt auch der heutigen Folge. Der Gebäudesektor ist immer noch ein Sorgenkind, auch wenn es jetzt die Projektion gibt, dass Deutschland vielleicht da seine Ziele erreicht. Und da soll ja die Fernwärme ganz maßgeblich dazu beitragen. Und es gibt aber eben halt auch einfach große Kritik weiterhin an dem Thema Fernwärme, an der Preisgestaltung, an der fehlenden Transparenz in dem Markt. Warum ist das so? Und die Fernwärme ist so wie andere Energiethemen auch natürlich ein leitungsgebundenes Gut. Leitungsgebundenen Gütern ist halt eigentlich erstmal immer ein natürliches Monopol. Es gibt nur einen Anbieter. Das ist beim Strom und beim Gas eigentlich auch so, aber diese Märkte sind ja reguliert, die sind geöffnet, da gibt es klare Regeln für den Drittzugang. Ja, unsere Gebäude, Unternehmen hängen alle jeweils nur an einem Stromnetz, an einem Gasnetz, aber dort gibt es eine Vielzahl an Anbietern, die wettbewerblich dann diese Netze nutzen können und dort die Kunden eben versorgen können. Und das ist bei der Fernwärme ja eigentlich nicht so richtig so. Also es gibt dort keine Regulierung, also keine staatliche Aufsicht auch über die Netzentgelte. Es gibt nur so einen verhandelten Drittzugang. Das heißt also, die Betreiber der Fernwärmenetze, die verhandeln mit Interessierten. Es gibt da im Prinzip jetzt kein ganz klares Regelwerk. Und es gibt auch nur eine Preisaufsicht, die bei richtigem Missbrauch tätig wird über das Bundeskartellamt. Dazu kommt ja dann teilweise in manchen Gebieten sogar noch ein Anschlusszwang. Das heißt, gerade so in Neubaugebieten müssen Kundinnen und Kunden dann die Fernwärme nutzen. Das ist auch ein umstrittenes Thema. Viele Versorger verzichten auch absichtlich, bewusst und offensiv darauf, auf dieses Instrument des Anschlusszwangs, was aber generell eigentlich möglich ist. Und da mehren sich ja jetzt die Stimmen, die sagen, dieser Markt, der gewinnt ja immer mehr an Bedeutung. Es ist auch heute schon kein Nischenmarkt, muss man sagen. Also 14% der Wärme stammen heute aus Fernwärme. Aber es gibt einfach Stimmen, die sagen, da muss was passieren und wir brauchen hier eigentlich mehr staatliche Eingriffe.
Genau, und die werden natürlich immer dann laut, wenn auch Preiserhöhungen deutlich werden. Das war dieses Jahr ja schon so. Also die Verbraucherzentrale hat das mal analysiert in so einer Stichprobe und da hatten eben von den Untersuchten etwas mehr als 20 Anbietern auf jeden Fall die deutliche Mehrheit Preiserhöhungen angekündigt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Preisbremsen ja nicht mehr wirken, weil die sozusagen früher ausgelaufen sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Jetzt haben sich nochmal Immobilienverbände zusammen auch mit dem DIHK und dem Verbraucher, Zentrale Bundesverband, an den Wirtschaftsminister gewendet. Und sie fordern eben, dass die Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme, die gibt es, die setzt sozusagen, kompliziertes Ding, die setzt sozusagen den Rahmen für Fernwärmeverträge, was da so drinstehen muss. Und die fordern eben, dass die dieses Jahr noch novelliert werden soll und dann eben, dass man bei dieser Novellierung Verbraucherfreundlichkeit und vor allen Dingen transparente und faire Vertrags- und Preisbildungsbedingungen, so steht das in diesem Schreiben drin, damit aufnimmt, damit eben, das ist das alte Argument oder der ewige Kritikpunkt, hast du ja auch schon angesprochen, die Preise bei der Fernwärme sind für Verbraucher eben, das ist sehr komplex, wie diese Preisindizes, wie das entsteht und wie man das gewichtet, das ist für Verbraucher schwer nachvollziehbar. Und dann natürlich umso problematischer, wenn man anders als beim Strom eben nicht sagen kann, man gehe halt zum anderen Anbieter, das kann man da ja nicht. Und deswegen gibt es da schon seit Ewigkeiten die Diskussion, dass man da mehr Transparenz reinbringt. Und da wird eben auch explizit von diesen Verbänden jetzt gefordert, eine staatliche Preisaufsicht, die es so nicht gibt. Das hat jetzt dann nochmal mehr Gewicht bekommen, weil zeitgleich auch Umwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke diese Forderung auch in einem Interview erhoben hat und eben auch nochmal kritisiert hat, dass es für Kunden so schwierig ist, diese Preiszusammensetzungen und Preisbildungen nachzuvollziehen. Und sie forderte auch klarere Regeln, eine Missbrauchsaufsicht und auch eine Schlichtungsstelle für Preise, für die Fernwärme. Bei dem Fernwärmegipfel im letzten Jahr war das auch schon mal Thema, ist aber so jetzt nicht beschlossen worden. Was man sagen kann, für den Minister ist das so ein bisschen, also für den Wirtschaftsminister ein bisschen ein Dilemma, weil der natürlich auf die Fernwärme sehr stark setzt für die Wärmewende. Das ist ja auch bei der kommunalen Wärmeplanung so, dass eben sehr viel gerade in den verdichteten Räumen man darauf setzt, dass eben nicht Einzelanschlüsse irgendwie grün werden, sondern dass man einfach zentral was austauscht und dann eben diese zentrale Quelle grün macht. Das ist effizienter. Und er will natürlich, dass die Unternehmen da sehr viel Geld investieren und auf der anderen Seite sollen die jetzt transparenter werden, das ist ja auch richtig, aber er will sie vermutlich jetzt auch nicht zu sehr gängeln, damit die am Ende nicht sagen, oh, wir investieren gar nichts in die Fernwärme, wir lassen das so. Dann kommt eben die Wärmewende nicht voran, also ist eine schwierige Diskussion. Wir hatten diese Woche auch bei uns bei Energate berichtet über eine aktuelle Analyse vom Bundesverband der Energieabnehmer, die haben sich die Preisentwicklung nochmal angeguckt und eben festgestellt, dass die sehr unterschiedlich ist bei der Fernwärme. Also es gibt einige, die haben schon deutlich erhöht. In anderen Regionen sind die Preise dagegen sogar zurückgegangen. Im Durchschnitt lag der Anstieg bezogen jetzt, also oder über alle Anbieter gerechnet, bei 1,5% im Jahr 2023, also nicht so viel. Aber das Problem ist eben, man weiß gar, kann das so schwer vergleichen. Also man, wenn man in einer Stadt ist, weiß man nicht, ich zahle hier das, wie ist denn das eigentlich in der Nachbarstadt? Da will die Branche jetzt mit so einer Transparenzplattform, wo eben einfach Preise veröffentlicht werden sollen aus allen Versorgungsgebieten, ein bisschen für Abhilfe sorgen. Die soll jetzt aufgebaut werden. Der VKU, also Verband der Stadtwerke, hat gestern nochmal, die fühlen sich dann natürlich so ein bisschen zu Unrecht kritisiert. Sie sagen, ja, die Fernwärme sei ja kein rechtsfreier Raum. Es gibt eben jetzt schon, hast du ja angesprochen, Möglichkeiten, für die Kartellbehörden einzugreifen, wenn nicht marktgerechte Preise genommen werden. Und hat eben auch darauf verwiesen, man soll jetzt die Fernwärme nicht schlecht reden, weil die soll ja gerade die Wärmewende voranbringen. Also klar, die Versorger wehren sich da. Irgendeine Lösung muss es geben, denn es ist einfach so, es sind massive Investitionen nötig und mehr Verbraucher sollen Fernwärme nutzen und dann muss man natürlich schon auch für Akzeptanz sorgen bei den Fernwärmekunden. Und das gelingt natürlich auch dadurch, dass man eben die Preisgestaltung transparent macht, dass man alles erklärt. Denn ich glaube, die Bereitschaft, das sagen zumindest uns immer viele Versorger in Interviews, der Kunden Fernwärme zu nutzen, ist eigentlich relativ groß. Das hat sogar mit der Ukraine-Krise nochmal zugenommen. Also das hat immer noch ein positives Image. Wenn man sagt, oh, was mache ich mit meiner Heizung? Ah, es gibt die Möglichkeit, Fernwärme zu nutzen, das ist ja prima. Dann habe ich selber erstmal weniger sozusagen Aufwand, mich um eine neue Heizung zu kümmern. Also das System Fernwärme wird, glaube ich, schon von vielen verstanden und genutzt. Aber klar, es muss transparent sein.
Gut, Carsten, mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, haben wir eigentlich die Kernpunkte dieser Woche versucht, wieder hier zusammenzufassen. Wir hatten vielleicht noch ein kleines Highlight diese Woche mit einem Web-Talk zum Fachkräftemangel, weil all die Themen, die wir momentan ja besprochen haben, die sollen natürlich maßgeblich darauf einzahlen, dass Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2030 tatsächlich erreicht. Aber gerade so ein Thema wie der Fachkräftemangel, der steht dem auch irgendwie ein Stück weit entgegen, weil es passiert natürlich unheimlich viel in der Energiebranche. Also einerseits technologisch, das sind die Dinge, die wir gerade besprochen haben, aber auch der demografische Wandel, der wird jetzt in den Energieunternehmen in den nächsten Jahren für ganz viel Bewegung sorgen. Da geht die Generation der Babyboomer, die geht nämlich so langsam jetzt aus den Unternehmen raus. Die haben das Rentenalter erreicht. Die Babyboomer, das sind die Menschen, die zwischen 1956, 1965 geboren sind. Und ja, wenn man jetzt auf einen neuen Arbeitsmarkt guckt, dann guckt man auf die Generation Z, die viel umwobene und ja mit gewissen Attitüden versehene Generation, die bestimmte Erwartungen hat. Und das ändert natürlich auch gerade im Personalbereich der Unternehmen wahnsinnig viel. Die müssen sich wirklich auf eine ganz veränderte Recruiting-Strategie einstellen. Ich glaube, für große Energieunternehmen muss es heute ganz normal sein, dass sie bei Plattformen wie TikTok oder Twitch oder natürlich auch irgendwie Instagram vertreten sind, um junge Menschen zu erreichen. Und wir hatten eine die Verantwortliche für die Recruiting-Strategie beim Energiekonzern EnBW bei uns im Talk, Isabel Baumgarten, die hat gesagt, die EnBW muss in den nächsten 2 Jahren, also bis 26, 10.000 neue Stellen besetzen. Das ist echt eine Wahnsinnszahl, eine Riesenherausforderung. Und da sieht man, was da auf die Branche zukommt, dass es auch wirklich generell ein großes Thema für die Energiewende ist, weil wir hören immer wieder momentan auch, ja, bei Zulieferern, da gibt es schon so viel Personalengpässe, dadurch entstehen eben auch entsprechend die Lieferengpässe. Die Energiewirtschaft an sich ist natürlich eine Branche, ist natürlich auch zahlungskräftig, das muss man ja ehrlich sagen. Wir hatten auch Bernd Niehüsener von NWAM, einen großen ostdeutschen Regionalversorger, dabei. NWAM ist natürlich einfach im Osten ein super Arbeitgeber, ein sehr großer Arbeitgeber, aber eben auch ein Arbeitgeber, der interessante Jobperspektive, ein interessantes Thema, Mitwirkung an der Energiewende anbieten kann und gleichzeitig sicherlich auch gute Gehälter bieten kann. Aber trotzdem, diese Unternehmen haben alle jetzt echt einen enormen Druck, sich auch einfach anzupassen, wenn jetzt wirklich teilweise Tausende von älteren Beschäftigten jetzt aus dem Unternehmen rausgehen und sie sich jetzt auf dem Arbeitsmarkt natürlich auch einfach nach Jüngeren umgucken müssen. Und da rückt das Thema Personal und der HR natürlich auch ganz zentral ins Unternehmen. Also es ist enorm wichtig. Also es ist, der HR-Bereich ist ganz zentral, dass auch die Energiewende erreicht werden kann. Also die gucken jetzt nicht mehr nur auf die Lohnzettel und verwalten die, sondern die müssen jetzt dafür sorgen, dass die Leute in den Unternehmen sind, bleiben, reinkommen, um die Energiewende umzugestalten. Und das ist echt eine riesige Herausforderung. Gerade die beiden Unternehmen, EnBW und NWAM, haben in dem Talk viele tolle Beispiele gebracht. Da kann man sich, das kann man sich angucken auf unserem YouTube-Kanal von Energate. Da ist das Video zum Talk. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt hier an der Stelle nicht mehr noch weiter in die Details gehen.
Genau, wir verlinken das Video auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Man kann nur sagen, bei EnBW, die hatten ja in der vergangenen Woche auch eine Spitzenposition zu vergeben, beziehungsweise der Chef ist gegangen und wurde dann aber schnell ersetzt. Da hat es also mit dem Recruiting innerhalb des Hauses, das war eine interne Nachbesetzung, sehr schnell geklappt. Ich weiß nicht, ob das schon auch die Erfahrung oder die neue Strategie war beim Recruiting, hat da auf jeden Fall funktioniert. Spannendes Thema, aber auch wirklich ein sehr abwechslungsreicher, toller Talk, hat ja unsere Kollegin Mareike Täufer mitmoderiert. Das war echt eine sehr lockere Runde, kann man sich sehr gut anhören, hat Spaß gemacht. So wie auch diese Podcast-Folge heute.
Ja, Carsten, vielen Dank dafür. Danke auch fürs Zuhören. Wir kommen in der nächsten Woche mit neuen Themen in unserem Podcast Irgendwas mit Energie. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.